Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Im Jänner 2022 wird bereits zum sechsten Mal der von Care Österreich und Care Deutschland verfasste Report Suffering in Silence erscheinen. Dieser Report hat zum Gegenstand die 10 vergessensten humanitären Krisen der Welt. Jetzt wissen wir alle, dass es einen regelrechten Wettlauf gibt um die Berichterstattung, wenn etwas Schreckliches passiert. Früher war eine humanitäre Krise in erster Linie neben Krieg und Konflikt natürlich, das hat es immer gegeben, aber Erdbeben, Überflutungen, also vor allem klimagetriebene Unglücke. Heute ist es nicht mehr überschaubar, die Anzahl an humanitären Krisen. Sie alle kosten enorme Menschenleben und sie alle verändern eigentlich den Blickpunkt total drauf, wenn man die Menschen sich anschaut, die es betrifft und mit denen spricht. Jetzt ist es aber trotzdem ein Gebot der Stunde, dass wir eine Auswahl treffen, was, wann, über wen berichtet wird. Und ich freue mich, dass ich zum heurigen Suffering in Silence Report einen der europäischen Top-Journalisten, Herrn Hasnain Kasim, fragen kann, wie er das sieht. Wie ist das, wenn was passiert mit dem Bericht? Und wie viel Einfluss haben Sie als Journalist drauf, ob das berichtet wird, wie lange das in den Medien bleibt und wie wählen Sie aus, was ist eine schlimme Katastrophe und was nicht?
Ich war ja viele Jahre Auslandskorrespondent und als solcher hat man natürlich schon mal Einfluss darauf, was berichtet wird und was nicht. Ich bin vor Ort, ich sehe, was ist eine Katastrophe, was passiert dort, wie geht es den Menschen, wie viele Menschen leiden, wie viele sterben und dann schlägt man als Journalist vor der Redaktion zu Hause, das muss berichtet werden. Und das kann man schon mit Nachdruck tun und dann wird das auch getan. Also in der Regel wird das, was ein Auslandskorrespondent, eine Auslandskorrespondentin sagt, dann auch berichtet. Die Frage ist, wie wird das wahrgenommen? Und da sind nicht nur die Medien selbst in der Verantwortung, sondern wir alle Menschen, was konsumieren wir? Und man kann heutzutage Medienkonsum noch viel, viel genauer messen, als man das vor ein paar Jahren konnte. Man konnte vor ein paar Jahren die Quote beim Fernsehen sehen, ja, wie viele Leute schalten ein bei den Tagesthemen, bei der Tagesschau, bei der ZIP, wie viele bleiben bis zum Ende, konnte man messen. Man konnte bei Radiosendungen das messen, aber man konnte zum Beispiel konnte die Auflage einer Zeitung sehen, man konnte aber nicht sehen, wo wird gelesen. Es gab Stichproben, wo Leute dann so eine spezielle Brille aufbekamen und dann hat man gesehen, was lesen die, wie viel lesen die, aber das war sehr ungenau. Heute kann man genau sehen, welcher Artikel wird angeklickt, bis wohin wird gescrollt, bis wohin wird gelesen. Und man sieht dann, dass ein Artikel über irgendein Klatsch und Tratsch, ja, irgendein Popstar, der sich getrennt hat oder eine neue Liebesaffäre hat oder irgendwie erwischt wurde bei irgendwas, dass das viel größeres Interesse hat als irgendwie eine Hungerskatastrophe in irgendeinem afrikanischen Land. Obwohl das letztere, viel dramatischere Auswirkungen hat auf die Menschheit, auf die Menschen als das andere. Aber so sind Menschen nun mal. Ja? Menschen haben, also das Interesse von Menschen an Geschichten folgt nicht einer Logik, was ist jetzt gefährlich und was ist schlimm und was hat Auswirkungen. Also es folgt nicht Vernunft, einer Vernunftslogik, sondern es hat viel mit Sensation und Klatsch und Tratsch zu tun. So sind Menschen. Und dieses Bedürfnis, das ist eben das Problem, bedienen Journalisten und Redaktionen allzu oft. Ein Stück weit kann ich das verstehen. Auch ein Medium ist ein Wirtschaftsunternehmen. Es will verkauft werden. Also muss man auch darauf achten.
Und gelesen werden,
natürlich. Und deswegen, klar, es wird nur gekauft, wenn Leute es lesen wollen. Deswegen muss man ein bisschen darauf achten, dass man jetzt nicht nur Sachen berichtet, die, ja, weit weg sind, auch wenn sie noch so grausam sind und berichtenswert, sondern man muss eben auch das bunte Klatsch und Tratsch berichten, aber man muss auch das andere machen. Mich hat das immer geärgert, wenn dann so kommt aus einer Redaktion, man hat dann irgendwie eine Katastrophe, irgendeine Hungersnot oder was auch immer, dann kommt da die Frage, aber was ist der Bezug zu Deutschland? Oder was ist der Bezug zu Österreich? Was ist der Bezug zu uns?
Das ist die erste Frage, wenn wir mit Journalisten zu tun haben, und das ist überhaupt nicht kritisch von mir gemeint, aber haben Sie einen Österreicher vor Ort? Und das ist wirklich das, was in einem Erdbeben in Haiti zum Beispiel, das heuer stattgefunden hat, das Letzte, was man braucht, dass jedes Land seine Muttersprache vor Ort hat, auch wenn ich seitens der Berichterstattung nachvollziehen kann. Aber das ist so ein logistischer und auch ein Geldaufwand und die Leute müssen ja auch betreut werden. Du kannst ja nicht nach einem riesen Erdbeben alle am Flughafen stellen und reporten lassen, wie es ja auch die Medien machen müssen. Ja. Ja. Aber das, was Sie ansprechen, das ist eine Frage, die wir oft hören. Und wir beschäftigen tatsächlich auch Deutschland und Österreich gemeinsam eine Kollegin, die wir dann in Katastrophen schicken, die zwar auch für Care International arbeitet, aber das ist etwas, das wird einfach gefordert und da will man dann nicht übersetzen und es braucht den Bezug zum eigenen Land.
Ja, aber es gibt eben das Allermeiste, was in der Welt passiert, hat keinen Bezug zu Deutschland oder zu Österreich, sondern es sind einfach Dinge,
sicher 90%.
Ja, noch viel mehr. Ja. Aber da muss man auch, und das ist dann wiederum die Aufgabe, die ich bei mir sehe, der Redaktion zu sagen, keinen, und das ist auch völlig egal, dass es keinen Bezug hat, sondern wir müssen trotzdem darüber berichten, weil es eben trotzdem berichtenswert ist, obwohl es keinen Bezug hat zu uns.
Unser heutiger Beitrag hat enorm viel Bezug zu Deutschland und Österreich, allein schon durch uns sichergestellt. Ja. Sie haben Klatsch und Tratsch gesagt. Da gibt es interessante Zahl. Also das Interview, das der Prinz Harry und seine Frau, der Oprah Winfrey, gegeben hatte, hat nur online 362.522 Artikel erzeugt. Im Gegenzug 2022 darf ich jetzt die Top 3 verkünden der vergessenen humanitären Krisen auf der Welt. Sambia führt das an. Das hat 512 Online-Artikel generiert weltweit. Die Ukraine 801. Das war in Österreich und auch in Deutschland, aber sehr stark in Österreich in den Medien, die Ukraine zumindest. Vielleicht auch aufgrund der räumlichen Nähe. Und der Platz 3 ist dann schon Malawi mit nur 832 Klicks. Der Platz 2 zeigt eigentlich schon, dass wir in der Europäischen Union an der Ukraine nicht wahnsinnig viel Anteil nehmen, obwohl es eigentlich vor unserer Tür stattfindet. Oder haben wir das eh schon aufgegeben, weil das die russische Einflusszone ist? Wie würden Sie das sehen? Warum ist das so vergessen?
Ja, mich erstaunt das tatsächlich, weil für mich die Ukraine doch sehr präsent ist, weil das hier gerade im deutschsprachigen Raum doch schon viel berichtet wurde. Aber vielleicht mag das was damit zu tun haben. Ich weiß nicht, wie viel sind das?
832.
Da würde ich sagen, ist, glaube ich, der deutschsprachige Anteil relativ hoch. Deswegen ist es bei uns vielleicht gar nicht so vergessen. Insgesamt ist es natürlich so, man kann sich das ja ganz leicht klar machen, worüber wird berichtet und worüber wird nicht berichtet. Nämlich indem Sie sich als normaler Mensch, der nicht Journalist ist, fragen, worüber würden Sie sich am Küchentisch unterhalten? Das ist diese Küchenzuruftheorie. Mhm. Ja, Sie sitzen da und was rufen Sie Ihrer Frau oder Ihrem Mann oder Ihrem Partner zu? Das und das ist passiert, ja. Also das ist das und natürlich, Mensch, der Prinz Harry hat da oder Ex-Prinz Harry hat mit seiner Meghan haben die ein Interview gegeben. Das ist doch spannend. Das würden Sie sich zurufen? Würden Sie sich auch zurufen? Ah, in Sambia gibt es schon wieder eine Hungerkatastrophe. So und wahrscheinlich eher nicht.
Mich dürfen Sie da nicht fragen, weil ich habe mein ganzes Leben damit verbracht. Mein Mann hat 20 Jahre unter anderem in Sambia gelebt. Also bei uns ist wirklich tagtäglich das Thema, was ist in der Welt passiert. Das muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich bin das schlechteste aller Beispiele, weil ich eben mein ganzes berufliches Leben dem verschrieben und gewidmet habe. Ja. Die Kronprinzen dieser Welt finde ich zwar mäßig interessant, aber darüber würde ich mich... Das würde ich gar nicht mitkriegen, weil mir die Zeit fehlt, weil ich mich eben auch als Care mit den vergessenen humanitären Krisen beschäftigen
muss. Und da sind Sie in der Tat kein gutes Beispiel dann. Aber wenn Sie sich dann fragen, Sie haben zwei Magazine. Das eine hat Meghan und Harry auf dem Cover. Das andere hat irgendwie eine Szene aus Sambia. Was verkauft sich besser?
Ja, da ist die Antwort klar.
Und das ist eben das Problem. Auf der einen Seite menschlich und okay, so sind wir Menschen. So sind wir Menschen. Und das muss man irgendwo auch akzeptieren. Wir können uns da nicht verändern. Und auf der anderen Seite haben wir dann schon einen, ja, ich sag da schon so, Bildungsauftrag als Medien, zu sagen, wir müssen aber den Leuten auch klar machen, ihr müsst auch woanders hinschauen. Das ist aber leider ein Trend, der eben nicht so gegeben ist. Wenn ich sehe, wie Auslandskorrespondentenstellen abgebaut werden, wie viel weniger aus dem Ausland berichtet wird, wie viel Nabelschau wir betreiben mittlerweile, immer nur auf uns schauen. Ich meine, wir haben wahnsinnig viele Konflikte. Ich meine, die vergessensten, die Sie nennen, die 10, sind welche. Aber jeden Tag passieren Dinge. Ich selbst berichte ja oder habe ja lange Zeit aus Südasien berichtet. In Kaschmir sterben jeden Tag Menschen im Krieg zwischen Indien und Pakistan. Man liest nichts darüber.
Vergessener Konflikt, kann man fast sagen. Nicht nur eine Krise.
Ja. Und hingegen lesen wir ständig irgendwas über die österreichische Bundesregierung mit ihren Turbulenzen oder jetzt über die Koalitionsgespräche in Deutschland. Das ist wichtig, natürlich, klar, weil es ja viel näher ist, es betrifft uns viel mehr, es hat viel mehr Auswirkungen. Wer in Österreich regiert, hat auf mein persönliches Leben mehr Einfluss als der Kaschmir-Konflikt. Deswegen verstehe ich auch, dass man mehr darüber berichtet, aber dass man so gar nicht darüber berichtet, das ist eben auch schwierig.
Würden Sie sagen, dass die Anzahl der Konflikte, Krisen, die auf der Welt vorangehen, weil das ist im Steigen. Also ja. Das ist eindeutig im Steigen. Und wir haben immer mehr chronische Krisen, die über Jahre gehen. Also chronische, ich sage Krieg, weil für mich ist Syrien ein Krieg und keine Krise. Aber Südsudan, Syrien, Afghanistan wird auch dazu zählen, der Irak letztendlich. Wir haben immer mehr überlappende Dinge, wo ein Konflikt ist, ein Krieg, dann kommt noch eine Naturkatastrophe dazu. Würden Sie sagen, es ist auch zu viel, dass man das überhaupt noch als Konsument auch erfassen kann, selbst wenn es einen interessieren würde?
Ja. Das kann ich gar nicht so wirklich beantworten, weil ich glaube, dass jeder Mensch unterschiedlich damit umgeht. Also ich kenne viele Menschen, die das lesen und die dann irgendwann selber anfangen zu sagen, also wir haben psychische Probleme damit, es wird ja alles schlimm, die so eine Endzeitstimmung kommen. Und das ist ja auch nicht so.
Das soll man, das nicht, soll man erzeugen. Ja nicht. Also nein, das wollen auch wir nicht erzeugen.
Nein.
Ja, weil man kann ja etwas tun. Und genau. Wenn wir jetzt alle sitzen und sagen, die Klimakrise, das ist alles so furchtbar,
ja.
Dann können wir überhaupt mit allem aufhören. Das ist genau. Nicht die Botschaft, die CARE auch aussenden
ja,
auch nicht mit
genau.
Diesem Report.
Und das ist ganz wichtig, dass man das immer dazu sagt. Dass es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie so eine Stimmung zu erzeugen, die nur Panik und so. Darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, den Blick zu richten auf andere Konflikte, wo man eigentlich helfen könnte und auch mehr helfen könnte, wenn mehr Aufmerksamkeit da wäre.
In Sambia ist eine klassische Klimaauswirkung, muss man ganz ehrlich sagen. Und da sind tausende Leute betroffen.
Und ich glaube, man überfordert die Leute nicht, wenn man in verantwortlichem Maße mehr macht. Aber wenn ich mir anschaue, zum Beispiel, wie viele vergessene Krisen gibt es, die meisten, vermute ich, sind in Afrika. So. Jetzt ist es, Sub-Sahara. Jetzt ist es aber so, jeder dieser Krisen und Konflikte ist individuell anders. Das eine ist dies, das andere ist das. Bei uns im Blick ist aber, und das ist halt eben, da haben wir leider irgendwie kollektiv versagt in der Berichterstattung, für uns ist Afrika ein Ding. Afrika, der schwarze Kontinent. Und man kennt dann Bilder, ich selbst zum Beispiel bin Kind der 80er Jahre, da kenne ich noch die Hungerskatastrophen aus Äthiopien. Und da hat man diese klassischen Bilder. Es gibt dieses eine berühmte Bild, ein hungerndes Kind, das im Sterben liegt, muss man sagen, und im Hintergrund ein Geier, der da sozusagen wartet. Ganz furchtbares Bild. Der quasi nur noch darauf wartet, dass er das Kind stirbt und dann kann er sich da an dem Leichnam da gütlich tun. So, man denkt, das ist alles eins, alles dasselbe Problem und so. Anstatt genau hinzuschauen und zu sehen, das sind ganz unterschiedliche Konflikte mit unterschiedlichen und Krisen, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Sprachen, Kulturen und die Gründe für die Krisen sind auch unterschiedliche zum Teil. Und die Folgen ebenso. Und da müsste man einfach nur viel mehr berichten, nicht in so einer alarmistischen Stimmung, sondern dass man einfach normal darüber berichtet und sagt, da ist jetzt das und das los.
Genau, und das wird ja auch zu Recht von unseren afrikanischen Kolleginnen und Kollegen massiv kritisiert, dass der Blick auf Subsahara-Afrika selten ein differenzierter ist. Und da gibt es ganz unterschiedliche Gesellschaftsformen, ganz unterschiedliche Zugänge und dass das gerne alles in einen Topf geworfen wird. Ja. Sie sprechen ein wichtiges Thema an, das auch der Suffering in Silence Report sich also sehr, sehr stark vornimmt und das ist das der Bildsprache.
Ja.
Sie haben gesagt, Sie haben dieses Bild aus Ihrer Jugend vor Augen, also gerade Äthiopien war ja das, wie das massivst gestartet hat in den letzten 30, 35 Jahren. Und diese Art von Bild, wie Sie beschrieben haben, Herr Kasim, das würde also CARE nicht verwenden. Schon lange nicht mehr. Weil wir haben eigene Spezialisten, die sich gemeinsam überlegen, wie stellen wir die Leute, für die wir arbeiten. Und wenn ich sage wir, meine Kollegen sind keine Wienerinnen in Äthiopien oder in Afghanistan. Das sind Afghanen oder Äthiopierinnen. Wie stellen wir die Menschen so dar, dass sie, wie sie das selbst haben möchten, zum einen, dass nicht ein Stereotyp perpetuiert, ja, das hat alles keinen Sinn, alle Kinder sind arm, das stimmt nicht, obwohl der Hunger ist auf dem Vormarsch, gerade jetzt, gerade auch im Jahr 2022, getrieben durch die Pandemie, die Lebensmittelpreise und die Klimaauswirkungen. Und wir müssen natürlich das Thema sehr wohl ansprechen, ja, aber in einer Art und Weise, die sich schon von der unterscheidet, wie es vor 30 oder 40 Jahren, ja, gemacht wurde. Also das ist etwas, wo wir auch ganz eng mit unseren Kollegen und Kolleginnen, Journalisten auch zusammenarbeiten. Wo findet man den, das ist eine feine Linie, die man da beschreitet, wo findet man die richtige Art, damit umzugehen, dass man einerseits das Problem so darstellt, dass jemand sagt, da muss ich was tun, da spende ich. Spenden ist was Hochprofessionelles. Ich vertraue der und der Organisation, deshalb spende ich und lasse das die Fachleute machen. Und zwischen, naja, man perpetuiert ein Bild, das viele Intellektuelle oder auch Menschen in unserem Alter in Afrika gar nicht mehr von sich selbst sehen wollen, obwohl es immer noch in vielen Teilen Realität ist.
Ja. Ja, das ist spannend, dass Sie das so sehen, dass Sie darüber nachdenken. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Bild, über das ich sprach, das hungernde Kind und der Geier im Hintergrund, ob Medien das heute nicht verwenden würden. Ich glaube schon, denn es ist natürlich ein Hingucker. Und das ist genau das. Sie brauchen als Care einerseits diesen Impuls, dass Menschen sagen, wir wollen spenden. Das ist wirklich so furchtbar, wir müssen jetzt spenden. Und auf der anderen Seite wollen sie keine Stereotype verbreiten.
Nein, das möchte ich nicht.
Und bei Medien ist es so, die wollen natürlich Aufmerksamkeit, die wollen gekauft und gelesen werden oder angeklickt und gelesen werden. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Verantwortung, nicht bestimmte Stereotype zu verbreiten. Aber ich glaube, Medien sind da schon noch oft nicht so überlegt in ihrem Handeln.
Ja, wenn ich denke an das tote Flüchtlingskind an dem Strand, ja, in der Türkei.
Ja.
Also das habe ich auch noch vor Augen und das ist noch nicht so lange her.
Nee, das ist jetzt wenige Jahre her.
Aber und das ist natürlich ein, das würden wir nicht zeigen.
Ja.
Obwohl die Wirklichkeit so, ich sage immer, wie die Wirklichkeit, ja, ist, was ich sehe,
ja,
das kann man gar nicht zeigen, weil das ist, ja, das ist ein bisschen wie...
Das ist ja nur ein Ausschnitt, aber...
Ja.
Ja, ich als Journalist bin ich natürlich schon auch immer solche Sachen, man muss schon auch den Leuten bestimmte Dinge zumuten. Also ich erinnere mich, dass wir Diskussionen hatten in einer Redaktion, wo dann jemand sagte, der Chefredakteur sagte dann, ja, wir müssen aber auch aufpassen, dass den Leuten beim Frühstück nicht die Kaffeetasse aus der Hand fällt. Und da habe ich gesagt, doch, die Welt ist so, denen soll die Kaffeetasse aus der Hand fallen. Und dann weiß ich aber natürlich auf der anderen Seite, wir wollen nicht diese Stereotype. Das Problem haben wir natürlich in vielen Bereichen, auch in der Darstellung von Minderheiten in Deutschland, in Österreich, wie stellen wir die dar und so weiter. Also es geht immer um die Frage, einerseits muss man die Realität abbilden und das ist nun mal ein Teil der Realität und auf der anderen Seite will man nicht regelmäßig immer nur die gleichen Bilder wiedergeben, dass sich dann so ein Vorurteil festsetzt im Kopf.
Aber ein Dialog wie der unsere, der heute stattfindet, glaube ich, ist ein wichtiger Beitrag zur gesamten Debatte, in der wir ja drin sind, wie mächtig Wort- und Bildsprache ist, wenn man über Minderheiten berichtet, über humanitäre Fragestellungen oder über sozialgesellschaftliche Fragestellungen. Und der Suffering in Silence Report trägt ein Stück weit auch dazu bei, dass diese Debatte auch zwischen Journalisten und NGO-Vertretern konstruktiv geführt wird, weil wir brauchen die Zusammenarbeit mit den Medien, wir brauchen die Zusammenarbeit mit Menschen wie Ihnen, um einfach die breite Zivilgesellschaft hier in Österreich und in Deutschland zu erreichen.
Absolut. Und ich muss schon sagen, es schockiert mich ein Stück weit, wenn ich sehe, dass über einen dramatischen Konflikt oder eine dramatische Krise, wo viele Menschen sterben und dauerhaft leiden, irgendwie um die 500 Artikel nur erscheinen und über ein Interview mit einem Adligen, einem Prinzen und seiner Frau, was war das, 350.000, um die
ja, knapp 370.000, also, da fällt uns das Kaffeehäferl aus der Hand, ja, wenn wir das lesen. Und ich finde auch, das ist gut so, weil das rüttelt einen auf.
Ja.
Und der Suffering in Silence Report 2022 hat wieder einige aufrüttelnde Aspekte. Herr Kasim, vielen Dank.
Danke auch.